Vor über 20 Jahren, ich war gerade im Zivildienst und hatte vor ein paar Wochen eine Windpockeninfektion mit Anfang 20. Die hatte ich noch nicht gehabt, ich hatte keine Kinderkrankheiten und das, was man geimpft ist, hatte man halt nicht und das andere kriegt man irgendwann. Anfang 20 war jetzt nicht schön, ich war richtig krank, hatte diese Pusteln und ging dann wieder ganz gut, bis dann irgendwann die Leute bei meinem Zivildienst, mit denen ich so zusammen arbeitete, meinten, sag mal, hörst du schlecht? Ich rufe dich die ganze Zeit und du antwortest nicht. Hat sich dann herausgestellt, dass ich an Mittelohrschwerhörigkeit erkrankt bin. Ein Gewebe, was in meinem Mittelohr wuchert, was die Gehörknöchelchen versteift und der Schall nicht mehr richtig durchkommt. Ob das jetzt mit den Windpocken zu tun hat oder nicht, kann dir kein Mensch sagen. Alles nur Spekulation, wo das herkommt, was das auslöst. In jedem Fall fing das da an und innerhalb von einem Jahr wurde das so schlimm, so schwierig, dass ich mein Studium, was ich angefangen hatte, eigentlich so nicht weiterführen konnte. Ich habe nichts mehr verstanden. Gebetsgemeinschaften im Jugendkreis waren die Katastrophe. Ich bin den Leuten immer ins Wort gefallen, weil beim Beten redet man ja sehr leise und andächtig. Ja, keine Ahnung, habe ich nicht gehört, habe ich nicht mitbekommen. Hat dann echt dazu geführt, dass ich wirklich in so eine Krise reingerutscht bin, weil wenn du nichts hörst, verlierst du den Kontakt zu den Menschen. Thema heute: Warum gerade ich? Das ist die Frage, um die es heute bei dieser ersten Predigt zu dieser Themenreihe zum Buch Hiob eigentlich geht. Naja, jetzt könnte man sagen, ja, ne, stell dich nicht so an. Stimmt auch, ist nur ein bisschen Hören. Und heutzutage gibt es Hörgeräte, ich habe mittlerweile Hörgeräte. Ich bin total dankbar für diese Technik, die es gibt, dass man damit umgehen kann, dass ich studieren konnte dann wieder. Zwar noch ohne Hörgeräte, aber auch das hat irgendwie funktioniert und ich jetzt mit euch Gemeinschaft haben darf und euch auch wieder einigermaßen verstehe, das ist gut. Ja, es gibt noch viel, viel, viel größeres Leid, was uns manchmal in diesem Leben begegnet. Und wenn Leid kommt und mein Gefühl ist, das Leid in welcher Form auch immer gehört zu unserem Leben irgendwie dazu. Und dann kommt es meistens völlig unvorbereitet. Es trifft uns irgendwie, wir haben uns nicht vorbereitet drauf, wir haben kein Seminar vorher besucht, weil wir wissen, okay, jetzt in 2 Monaten ist es soweit, dann kommt das Leid in mein Leben. Und immer wieder, wenn es uns trifft, kommt diese Frage auf, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Und da ist es erstmal überhaupt nicht entscheidend, ob ich gläubig bin oder nicht, spannenderweise. Wenn das Leid kommt, dann fragen die Menschen, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du jetzt? Vielleicht, weil wir da so eine innere Überzeugung haben, die so in uns Menschen drinsteckt. Diese innere Überzeugung, dass Gott doch jetzt eingreifen sollte. Also selbst bei Leuten, die sich Atheisten nennen und sagen, ich glaube an gar nichts. Ich glaube nicht, dass es da einen Gott oder irgendwas Höheres oder irgendetwas gibt, was auf mich aufpasst. Das ist alles nur irgendwie Zufall. Selbst bei denen kommt es dann vor, dass sie sagen, ja, wenn es einen Gott gäbe, dann müsste er doch spätestens, wenn es mir schlecht geht, auf der Bildfläche erscheinen, oder? Sonst kann das doch kein liebevoller Gott sein. Kann es sein, dass wir so Lebensgrundsätze mit uns rumschleppen? Lebensgrundsätze haben, bewusst oder vielleicht auch unterbewusst, die sagen, dieses Leben hier auf der Erde ist dafür da, erstens, so alt wie möglich zu werden. Zweitens, so gesund wie möglich alt zu werden. Und vielleicht drittens noch, all meine Lieben um mich herum sollen auch so alt und so gesund und mit so wenig Problemen wie möglich durch dieses Leben kommen. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Also es ist nichts Schlechtes, sich wünschen, gesund zu bleiben. Es ist nichts Schlechtes, schon gar nicht, das für die Lieben und für die Angehörigen zu wünschen und auch vielleicht für sie zu beten, dass sie gesund bleiben, dass sie wieder gesund werden, für sie da zu sein. Ja, alles gut. Aber da steckt irgendwie so eine Segensdefinition drin. So eine Segensdefinition, Gott müsste doch dafür sorgen, dass es so ist. Und wenn ich die Bibel aufschlage, und wenn ich die Bibel wälze von vorne bis hinten, dann fällt mir auf, dass ich diese Segensdefinition so eigentlich nicht finde. Da fällt mir auf, dass viele Leute, wie Doris am Anfang gesagt haben, Gott danken und sagen, hey, du hast mich gesegnet. obwohl es nicht deine Aufgabe gewesen wäre, obwohl du nicht dafür zuständig wärst, das für mich zu tun, hast du mich trotzdem gesegnet und hast mir Freude und Glück in mein Leben geschenkt und dafür danke ich dir jetzt. Aber diese Selbstverständlichkeit. Es gibt diese Definition, du wirst es einfach und gut haben in diesem Leben, so nicht. Im Gegenteil. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, wo Jesus etwas sagt. Johannes Kapitel 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Kann man mal die unterschiedlichsten deutschen Übersetzungen mal anschauen. Die Schweres erleben. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt, ihr werdet hart bedrängt werden. Luther schreibt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, im Englischen steht hier das Wort trouble. You will have trouble. Was damit gemeint ist, ist nicht irgendwie so ein kleines Problemchen. So, ach, Montagmorgen, bin noch nicht so ganz fit. Hormonelle Verstimmung oder sowas. Nee, was hier gemeint wird, sind Berge. Richtige Berge von Schwerem, von Problemen. Wo du denkst, Gott, dich gibt's doch gar nicht. Gott, dich kann's doch gar nicht geben. Eine Art von Leid, wo gefühlt alles zusammenkracht, was du bisher geglaubt hast. Situationen, in denen du nachher sagst, Gott, da, wo ich dich am meisten gebraucht habe, wo warst du da? Das ist das, was Jesus hier meint, wenn er von schweres Erleben, hart bedrängt spricht. Und ich weiß nicht, ob du schon in solchen Situationen warst, wo dein Fundament bröckelt, wo du den festen Halt unter den Füßen verlierst. Ich wünsche es dir nicht. Natürlich, wer wünscht sich dem anderen das schon? Und trotzdem weiß ich, dass hier genug Menschen sitzen, die auch das schon erlebt haben. Die entscheidende Frage ist eigentlich nicht, ob in diesem Leben Leid in deinem Leben sein wird. Die Frage ist eigentlich nur, wann und wie. Wann und wie du Leid in diesem Leben erfahren wirst. Spätestens, wenn geliebte Menschen von dir sterben, kommt Leid in dein Leben. In der vergangenen Woche ist Anneliese Adami verstorben. Sie hatte schon ein hohes Lebensalter. Sie war in der Pflegeeinrichtung. Und ja, auf der einen Seite ist es eine Erlösung, dass sie jetzt nach Hause zu ihrem Herrn gegangen ist. Und trotzdem ist es auch ein Leid für die Angehörigen. Es ist ein Leid für die Anke, ihre Tochter. Und es ist schön, dass wir das miteinander tragen dürfen, dass wir miteinander so unterwegs sein dürfen. Es ist schön, dass Erwin Siefkes, mein Kollege Anneliese, so lang betreut hat in den letzten Monaten, jede Woche da war und jetzt auch bei der Familie war. Und wir werden nachher in der Fürbitte das auch noch mit aufnehmen, dass wir um Trost bitten. Aber spätestens, wenn das passiert und auch wenn das Menschen sind, die ein langes Leben hatten und trotzdem ist es eine Lücke, trotzdem entsteht Leid in unserem Leben, weil es eine Lücke lässt, weil Menschen, die wir lieb haben, die in unserem Herzen sind, auf einmal nicht mehr da sind. Und Leid lässt sich nicht werden. Leid hat so viele Facetten. Es gibt nicht nur die eine Art von Leid. Verletzungen, die wir erlebt haben. Manchmal sogar schon in der Kindheit, wo wir es gar nicht einordnen konnten. Manchmal auch nicht. Ungerechtigkeiten, Krankheit, Schmerz, Katastrophen, Unfälle, die passieren. Leid lässt sich nicht werden, aber all diese Dinge gehören irgendwie zu unserem Leben mit dazu. Und wir merken immer wieder, dass auch viele Christen gar nicht so wirklich darüber nachdenken, was Jesus hier in diesem Vers in Johannes 16 eigentlich sagt. Was da alles drinsteckt, ist uns das klar? Für Jesus ist es nicht die Frage, ob dieses Schwere in unser Leben kommt. Es gibt ja noch mehr so Zusagen in der Bibel. Ja, im Römerbrief heißt es, alles, was du erlebst, wird dir zum Besten dienen. eigentlich eine ermutigende Zusage, wenn du so fröhlich unterwegs bist. Dann denkst du, ja, tolle, ermutigende Zusage, alles wird zum Besten dienen. Aber was heißt das eigentlich auch? Das heißt auch, du wirst in Situationen kommen, in denen du davon überzeugt sein wirst, dass Gott es nicht gut mit dir meinen kann. Ansonsten bräuchten wir diese Zusage nicht. Wir bräuchten diese ermunternden Zusagen nicht, wenn das sowieso alles vorausgesetzt und Standard wäre. Oder im 1. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, dass Gott uns nicht versuchen wird, dass Gott uns nicht prüfen wird, dass Gott nicht über unseren Glauben hinausgehen wird. Also prüfen schon, aber nicht so, dass wir es nicht aushalten können. So, dass wir es mit unserer Kraft schaffen können. Das bedeutet, es werden Situationen in deinem Leben kommen, wo du das Gefühl hast, es geht über deine Kraft hinaus. Es ist zu viel. Ich kann es nicht aushalten. Ich kann es nicht tragen. Jesus weiß das. Und er sagt gar nicht, nein, es wird nicht so sein, sondern ganz im Gegenteil. Deswegen gibt er uns diese Zusagen. Leid wird in unserem Leben sein. Leid gehört zu diesem irdischen Leben mit dazu. Jetzt könnten wir sagen, soll es doch nicht eigentlich anders sein? Das ist doch nicht unsere Perspektive, oder? Warum reden wir im Gottesdienst über sowas? Wir haben doch die andere Perspektive, die größere Perspektive. Es sollte doch eigentlich so sein, dass wir bei uns Christen es ohne Leid geht. Und ohne Ungerechtigkeit, ohne Tod. Das ist doch unsere Hoffnung, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist unsere Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann haben wir diese Sehnsucht ganz tief in unser Herz hineingeschrieben. Diese Ewigkeitsperspektive. Und ja, ich bin der absoluten Überzeugung, das wird auch kommen. Aber erst nach unserem Tod. Erst wenn diese irdische Welt, wenn diese erste Welt, wie es in der Offenbarung heißt, ein Ende gefunden hat. Offenbarung 21, könnt ihr mal nachlesen, diese Ewigkeitsperspektive. Aber hier in dieser Welt, in der wir noch leben, fängt diese Ewigkeit in unseren Herzen an. Wir haben diese Sehnsucht, wir haben diesen Wunsch, dieses Verlangen danach und wir können inneren Frieden haben. Das ist die gute Botschaft. Aber um uns herum und mit uns irgendwie in dieser Welt werden diese Dinge, die wir mit Leid beschreiben und die sehr viele Facetten haben, immer noch da sein. Die Frage, weshalb wir uns mit dem Buch Hiob beschäftigen, ist, gibt es etwas, was dir helfen kann, wenn du im Leid drin steckst? Das ist die Frage. Gibt es etwas, was uns helfen kann, von unserem Glauben her, von unserer Haltung her, von unserer Einstellung, wenn das Leid unser Leben trifft? Und darum beschäftigen wir uns mit dem Buch Hiob. 42 Kapitel Weltliteratur. Ganz spannendes Buch. In Hebräisch geschrieben, auch ein bisschen hebräisch aufgebaut. Vieles wiederholt sich, vieles kommt immer wieder. Deswegen gehen wir auch nicht kapitelweise durch dieses Buch durch in der Predigtreihe, weil das macht überhaupt keinen Sinn, weil vieles immer wiederkehrt und immer wieder kommt. Könnt euch gerne in der Zeit auch mal die Zeit nehmen, diese 42 Kapitel gerne durchzulesen. Und immer wieder dreht sich es um die Frage, in verschiedensten Perspektiven, die eingenommen werden, warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott Leid zu? Ist ja keine ganz unbekannte Frage, ne? Könnte man auch Faust holen und wie sie alle heißen und die Gretchenfrage stellen. Und es geht um dieses große Thema. Und wenn er es verhindern könnte, dieses Leid, warum tut er es dann nicht? Und wenn er es nicht verhindert, kann ich dann überhaupt noch an ihn glauben? Das sind Fragen, die das Buch Hiob stellt. Das sind Fragen, mit denen das Buch Hiob ringt. Und wir in unserer Themenreihe, wir lösen es jetzt nicht auf. Wir werden jetzt nicht alle Antworten haben nach 5 Gottesdiensten und nach interessanten Kleingruppengesprächen. Bestimmt nicht. Weiß nicht, ob wir überhaupt Antworten haben werden. Sondern wir werden einsteigen in dieses Ringen um diese Frage und versuchen, in verschiedensten Perspektiven, aus verschiedensten Blickwinkeln uns damit auseinanderzusetzen und uns vorzubereiten. Den Weg mit Gott durch dieses Leben, in diesem Leben zu gehen. Vielleicht denkst du, es muss doch eine einfache Antwort geben. Vielleicht findest du eine, aber wir haben sie in der Vorbereitung nicht gefunden. Und deswegen muss ich dich enttäuschen, dass du da eine ganz völlige, einfache Antwort bekommen kannst. Das Buch Hiob ist herausfordernd. Da ist dieser Mann Hiob und der steht morgens auf und auf einmal passieren Dinge in seinem Leben völlig unvorbereitet. Und ich habe euch ein bisschen Text mitgebracht aus dem Buch Hiob. Die Doro kommt und die liest den euch vor. Ihr könnt den an der Leinwand gerne mitlesen.
Im Land Us lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffend, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Hiobs Söhne gaben reihum Feste in ihren Häusern. Dazu luden sie auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu feiern. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als die Sabäer uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, 3 Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn.
Leid kommt von jetzt auf gleich. Hiob wird als reichster Mann Asiens beschrieben. Gesegnet. Viele Kinder. Alles läuft gut. Er ist rechtschaffend und fromm. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch, der nach Gottes Ideen lebt. Der alles dafür tut, dass Gottes Willen geschieht. Und von jetzt auf gleich trifft es ihn so hart. Leid kündigt sich meistens nicht an. Es kommt einfach. Meine Ohrengeschichte ist das eine. Ja, kennt die andere Geschichte, viele von euch kennen die auch, als ich 12 Jahre alt war und mein Vater nachts einfach umgefallen ist und tot war. Und dann stehst du als 12-Jähriger da dabei und fragst dich, was passiert hier gerade? Und ich kann mich noch erinnern, wie ich den Auftrag hatte von meiner Mutter, am Fenster zu warten, bis der Rettungswagen eintrifft und die Rettungssanitäter sozusagen in das Zimmer zu führen, wo er war. Und ich sehe mich da sitzen vor diesem Fenster und mit Gott reden. Christlich aufgewachsen. Gott gehörte zu meinem Leben dazu, irgendwie zu unserer Familie dazu. Man ging in den Gottesdienst, man betete vorm Essen und so einen kindlichen Gottesglauben, den ich da mit 12 sicherlich noch hatte. Und ich sehe mich da sitzen und ich bete darum. Ich ringe darum mit Gott, dass jetzt was Gutes passiert. Aber es passierte nicht. Und es hat mein Leben verändert. Hat unser Leben als Familie verändert, meins ganz persönlich, aber auch in den Teenagerjahren. Ich arbeite immer noch Dinge ab, wo ich sage, oh, da hat mir der Vater gefehlt. Das ist ein Trauma, was einfach da ist. Was ist da passiert? Was passiert im Leid? Im Leid wird was echt. In diesem Leid, was ich da erfahren habe, ist mein kindlicher Glaube ein Stück weit erwachsener geworden, echter geworden, tragfester geworden vielleicht auch. Zumindest habe ich mich in meiner Geschichte, das ist meine Geschichte, nicht von Gott weggewandt, auch wenn ich es nicht verstanden habe, sondern ich habe mich ihm zugewandt und ich habe gesagt, Gott, wenn du wirklich da bist, wenn es dich wirklich gibt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dich mir zu zeigen. Das war nicht an diesem gleichen Tag, also es war nicht mehr dieses, dann tu jetzt das Wunder und lass ihn wieder auferstehen oder was auch immer, das war nicht die Frage, es war später, Tage später. Aber wo ich gemerkt habe, wenn du da bist, Gott, dann lass es mich spüren. Dann lass mich ein bisschen was von dieser Ewigkeitsperspektive in meinem Leben haben. Wenn das Leid kommt, wird es echt, wird es existenziell. Das Buch Hiob, es fängt eigentlich nicht mit dieser Leidensgeschichte an, die wir gerade gelesen haben. Wir haben da so ein paar Verse zwischendrin ausgelassen. Sondern es beginnt mit einer Szene in der himmlischen Perspektive. Ein Background, ein Hintergrund, den Hiob nicht weiß. Und in dieser Geschichte, in diesem Hintergrund ist Gott da. Da gibt es eine unsichtbare Dimension. Und spannenderweise ist da noch einer, nämlich der sogenannte Durcheinanderbringer. Ja, im Volksmund Teufel genannt. Wir kommen nachher noch mal kurz auf den zurück, wo ich was zu dem sage. Und die sind da in dieser Szene. Und ich lese euch diese vier Verse auch noch mal kurz vor, um die es da geht. Da fragte der Herr den Satan, diesen Durcheinanderbringer. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selbst aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Eigentlich ist es in wunderbarer Bildsprache geschrieben. Das Buch Hiob ist ein sehr poetisches Buch, wenn man das in der Sprache lesen könnte und verstehen würde, wie es geschrieben ist. Im Deutschen kommt die Poesie, die in diesem Buch drin ist, nicht so wirklich zum Tragen. Was wird hier beschrieben? Leid passiert auf dieser Erde und Gott hat das Ding trotzdem noch irgendwie unter Kontrolle. Leid passiert und Gott hat es unter Kontrolle. Hiob in den weiteren Versen dieses Buches ist der Meinung, Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Er hat alle Möglichkeiten. 30 Mal im Buch Hiob wird Gottes Allmacht beschrieben. 30 Mal in diesen 42 Kapiteln wird Gottes Allmacht geschrieben. 20 Mal im Rest der Bibel. Das ist krass, wie in dieser Leidgeschichte von Hiob die Allmacht Gottes herausgestellt wird. Im größten Leid geht diese Person, dieses Buch, davon aus, dass Gott allmächtig ist und dass er alles unter Kontrolle hat. Er hat auch unter Kontrolle, wenn du oder ich sterben. Übrigens, Psalm 139, Vers 16. Alle meine Tage hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor ich im Mutterleib gebildet wurde. Gerade im Leid kennen wir vielleicht diesen Gedanken, ach, hätte ich doch. Wäre nicht, dann wäre es vielleicht zu verhindern gewesen, dann hätte es anders laufen können. Nein, diesen Gedanken kennt die Bibel nicht und auch Hiob nicht. Gott hat die Kontrolle. Wenn Gott der Meinung ist, dass meine Zeit abgelaufen ist, dass die Zeit von Cornelius Weiß zu Ende ist, dann ist sie zu Ende. Und es kann sein, dass das heute Nachmittag ist. Und ich sage das nicht, um euch irgendwie Angst zu machen. Angstmacherei, schlimm. Nein, überhaupt nicht. Meistens wollen wir das ja nicht hören. Meistens blenden wir diesen Gedanken aus, rennen vielleicht sogar davor weg, dass das so sein könnte. Und auch wenn ich niemandem irgendeine Krankheit wünsche, das ist der Vorteil, den kranke Menschen oft haben. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Sie setzen sich bewusst damit auseinander, dass ihre Zeit ablaufen wird. In der Bibel heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden. Weil das Leid, weil die ablaufende Zeit zu unserem Leben dazugehört, zu unserem irdischen Leben. Das Lebensmotto, so alt und so gesund wie möglich zu werden, wird auf Dauer, auf lange Strecke nicht wirklich funktionieren. Entscheidend ist, jetzt ist es echt. Jetzt geht es um den Glauben. Jetzt geht es um das, was Fundament hat, was wirklich trägt. Und Gott hat es in der Hand. Gott hat alles in der Hand. Er weiß es und er hat eine andere Perspektive als wir. Das ist der erste Gedanke, den ich aus diesem Buch Hiob, aus diesem ersten Absatz, aus diesem ersten Einstieg heute euch gerne mitgeben würde. Gott hat es unter Kontrolle. Und wenn Gott es unter Kontrolle hat, dann drängt sich ja eine weitere Frage auf. Die weitere Frage, die sich dann aufdrängt, ist, wozu? Wozu das? Ja, also diese Hiob-Geschichte. Warum? Warum lässt er es zu? Welchen Sinn ergibt das? Und das ist eine heikle Frage, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist auch eine gefährliche Frage, die Frage nach dem Wozu des Leids zu stellen. Weil aus unserer Perspektive ist die Antwort ganz oft nicht zu sehen. Die Freunde Hiobs, die kommen wir noch zu sprechen innerhalb dieser Themenreihe. Das sind ganz spannende Kameraden, die er da so hat. Die denken zu wissen, warum Hiob das passiert. Sie denken zu wissen, warum er dieses Leid in seinem Leben hat. Und das Drama an dieser Geschichte ist, theologisch haben sie sogar recht. Aber es trifft auf Hiob so null zu. Also auch Theologie, die wir so haben in unseren Lehrsätzen, in unseren Glaubenssätzen, kommt an seine Grenzen, wenn wir über persönliches Leid in einer persönlichen Situation sprechen. Und ja, natürlich, manchmal gibt es offensichtlich eine Ursache für Leid und Krankheit in unserem Leben. Ja, das ist dann, wenn man mal in den Rückspiegel schaut. Es gibt Zusammenhänge zwischen meinem Lebensstil und Gesundheit. Ja, da muss ich Gott noch gar nicht mit ins Spiel nehmen. Die Art und Weise, wie ich lebe, was ich zu mir nehme, mit was ich mich konfrontiere und meiner körperlichen, seelischen, geistigen Gesundheit, da gibt es Zusammenhänge. Die werden auch mehr und mehr entdeckt im Bereich der Psychosomatik zum Beispiel. Ja, das gibt's. Und dann ist die Frage, Gott, warum hast du, weiß ich nicht, ob die passt, es ist eher, dein Tun hat Folgen in deinem Leben und auf deinen Körper, auf deinen Geist und deine Seele. Ja, das gibt's. Der Punkt ist, bei Hiob trifft es einfach nicht zu. Das ist nicht die Geschichte von Hiob. Und ich glaube, wir können daraus schließen, es trifft einfach auch nicht immer zu. Du darfst diese Frage gern stellen. Wo kommt das Leid her in meinem Leben? Und wenn du dann in den Rückspiegel guckst und mal guckst, wie du gelebt hast vorher, vielleicht entdeckst du Dinge, wo du merkst, oh, okay, ja, hätte ich mal nicht. Ja, alles gut. Vielleicht kannst du es dann ändern und kannst anders weiterleben. Schön, wenn das noch geht. Insofern lohnt sich der Blick in den Rückspiegel auch ab und zu mal. Aber ganz oft oder immer wieder findest du eben nicht die Lösung im Rückspiegel. Die zweite Möglichkeit, die Wozu-Frage zu beantworten, die kommt ein Stück weit hier bei Hiob raus. Es könnte eine Art Glaubenstest sein. Und das hat uns diese Szene mit dem Satan ja irgendwie deutlich gemacht. Wird da jetzt irgendwas manipuliert? Ist Gott manipulativ? Ich glaube nicht. Ich bin davon überzeugt, im Leid verstärken sich die Dinge, die vorher schon in deinem Leben waren. Das Leid ist wie so ein Katalysator, was das an die Oberfläche bringt, was eigentlich sowieso schon drin ist. Warum ist der Teufel da bei Gott? Kommen wir noch mal kurz auf den zu sprechen, auf diesen Satan, den Durcheinanderbringer. Warum ist er da? Offenbarung 12, Vers 10 gibt uns eine Antwort drauf. Der Job des Teufels, des Durcheinanderbringers ist es, uns Menschen 24 Stunden, den ganzen Tag, 7 Tage die Woche, vor Gott anzuklagen. Das ist sein Job. Das ist das, was er tut. Und deswegen ist er da. Warum er diese Berechtigung hat, das ist eine ganz andere Frage. Ja, da brauchen wir heute nicht drüber reden. Aber das ist sein Job, das tut er. Und er findet extrem viel, was er da vor Gott gegen uns vorbringen kann. Und das läuft in Dauerschleife die ganze Zeit. Leid bringt das zum Vorschein, was schon drin ist. Wenn Leid dich trifft, da kommt vielleicht der Zweifel, der die ganze Zeit schon bei dir war, ob Gott es wirklich gut mit dir meint. Ganz deutlich zum Vorschein. Vielleicht wird er dir so richtig ins Gesicht geklatscht. Gibt es den wirklich? Ist er wirklich gut? Liebt er mich? Sieht er mich überhaupt? Wenn Leid kommt, wirst du merken, ob du wirklich glaubst oder ob dein Glaube wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und dann merkst du vielleicht mein Gottesbild, was ich bis hierher hatte, wie ich mir Gott vorgestellt hatte. Die Idee, dass es mir in meinem Leben einfach gut geht und dass Gott dafür zu sorgen hat, das stimmt nicht und das trägt nicht. Ich habe euch mal eine Zitrone mitgebracht hier. Ihr habt noch nicht reingeschaut. Ich schneide sie jetzt mal auf. Und jetzt übe ich mal Druck auf die Zitrone aus. Leid übt Druck auf unser Leben aus. Und jetzt kommt was raus. Seht ihr es? Kleine Tropfen. Ui, spritzt auch diagonal nach vorne. Oh, Saft. Aus der Zitrone kommt Saft, wenn ich sie unter Druck setze. Warum? Weil der Druck jetzt da einen Verwandlungsprozess in Gang setzt, wo aus der Zitrone Saft wird. Nein. Der Saft war vorher schon drin. Der Saft war vorher schon da. Und wenn die Zitrone unter Druck kommt, dann kommt das raus, was vorher schon drin war. Und so ist es auch im Leid, mit dem Leid in unser Leben. Es kommt das raus, es kommt das zum Vorschein, wenn Druck auf unser Leben kommt, was vorher schon drin war. Jesus bereitet seine Jünger vor. Er bereitet seine Jünger vor, weil er genau das weiß und das Prinzip kennt. Und er weiß, da wird Druck kommen. Und deswegen nimmt er sie 3 Jahre mit auf einen Weg, um sich vorzubereiten auf das, was dann kommt. Und er lehrt sie immer wieder Dinge, die sie nicht verstehen, die in ihrer Dimension gerade einfach nicht nachvollziehbar sind. Weil er weiß, das wird das Fundament dafür sein, auf dem sie später stehen werden, wenn der Druck in ihrem Leben groß wird. Er sagt zum Beispiel zu ihnen: Ich schicke euch den Tröster. Wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, dann werde ich euch den Tröster schicken. Wieder so eine Zusage, wo du denkst, hä? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Jesus ist der Meinung, wir brauchen einen Tröster. Ist ja schön, dass er uns den Heiligen Geist schicken will. Ja, das so. Aber er ist der Meinung, wir brauchen einen Tröster, wir brauchen Trost. Wann sagt er das zu seinen Jüngern? Am Donnerstagabend, bevor sie das letzte Abendmahl feiern oder in diesem Anschluss da. Und die wussten nicht, dass es das letzte Abendmahl ist. Die waren gerade auf dem Höhenflug. Es war in Christus sein. Sie waren triumphal in Jerusalem eingezogen. Die Menschen haben gejubelt und applaudiert. Der König ist da, der Herrscher wird kommen. Und dann sitzen sie da und feiern miteinander dieses Fest und essen schön. Und dann sagt Jesus: Und ich werde euch den Tröster schicken. Und vielleicht denken die Jünger: Hä? Was? Für was? Warum? Und am selben Abend wird er verhaftet. Er wird geschlagen, er wird gedemütigt, er wird bespuckt. Und um 9 Uhr am nächsten Abend hängt er am Kreuz von Golgatha und stirbt. Und das Kartenhaus der Jünger bricht zusammen. Ja? Wir sehen einen Petrus, einen vollmundigen Petrus, der Jesus verleugnet. Wir sehen andere, die einfach weglaufen, weil sie Angst haben, mit ihm gesehen zu werden oder verhaftet zu werden. Der Glaube der Jünger crasht. Habe ich noch eine Bibelstelle mitgebracht. 1. Petrus 1, Verse 6 und 7. Darüber freut euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werden und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold. Leid erhitzt unser Leben, wie das beim Gold ist. Leid erhitzt unser Leben und dann kommt die ganze Schlacke, der ganze Dreck kommt an die Oberfläche, wird an die Oberfläche gespült und kann abgeschöpft werden. Und es bleibt pures Gold übrig. Was ist das Bild, was hinter diesem Bibelvers steckt? Wenn Leid dich trifft, wohin gehst du dann? Wie kannst du ein gutes Fundament bauen? Dieses Leben hier mit dem Leid ist nicht das Ziel. Es ist eine Vorbereitungszeit. Das können wir so schlecht denken, weil wir nur das kennen. Aber es ist eine Vorbereitungszeit. Vielleicht hilft euch das Bild des Mutterleibs da mal zu. Ne? Wir sind ja alle irgendwie im Mutterleib entstanden. Also im Bauch unserer Mutter sind wir herangewachsen. Und da hat sich so manches gebildet. Da ist so manches passiert, wo man, wenn man da schon hätte klar denken können und das alles wahrnehmen hätte können, sich vielleicht die Frage gestellt hat, was soll das hier? Augen? Was brauche ich Augen? Alles rosa. Ich sehe nicht wirklich was. Wenn das alles ist, was mein Leben ausmacht, dann hätte Gott sich die Augen sparen können. Lunge. Warum wächst da eine Lunge im Mutterleib? Ich brauche keine Lunge, ich hänge an der Nabelschnur. Fingernägel. Total unsinnig. Die Zeit im Bauch deiner Mutter ist eine Vorbereitungszeit. Eine Vorbereitungszeit, wo sich Dinge heranbilden, die du brauchst für dieses Leben, in dem du jetzt lebst. Und kann es sein, dass dieses Leben, in dem wir jetzt sind, auch eine Vorbereitungszeit ist für ein anderes Leben, ein ewiges Leben, was noch vor uns liegt? Gott verspricht, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, auf die du keine Antworten hast, die für dich aus deiner Perspektive jetzt keinen Sinn ergeben, dass wenn du mal irgendwann bei ihm sein wirst, du im Rückspiegel siehst, dass alles einen Sinn ergibt. Auch wenn du ihn heute nicht verstehst. Und Gott kennt unser Dilemma. Er kennt unser Dilemma, in dem wir drin stecken. Und deswegen kommt Jesus auf diese Erde. Deswegen wird er Mensch. Um zu zeigen, wie wir unter Krankheit, unter Tyrannen, unter Leid, unter Krieg, unter Katastrophen, all diesen Dingen, wie wir eine lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater, aufbauen können und so durch das Leid hindurchgehen können. Jesus geht ans Kreuz und er sagt, ich leide. Jesus ist der, der weiß, wie das ist, zu leiden. Ich nehme alles auf mich. All euer Leid, all eure Krankheit, all das, was dich zerstört, und ich nehme es mit am Kreuz und ich sterbe dort an diesem Kreuz. Gott lädt dich ein, wenn du im Leid bist, nicht davon zu rennen, sondern zu Jesus zu rennen. Nicht von ihm weg. Er, Jesus, ist der Einzige, der dir keine platten Antworten gibt. Es ist gefährlich, wenn du im Leid drin bist und dann mit Leuten ins Gespräch kommst, die völlig überfordert sind mit deiner Situation. Da kann passieren, dass zu deinem Leid, was du erlebst, noch ein zusätzliches Leid kommt, nämlich dass die ganzen Menschen, die eigentlich um dich herum waren, auf einmal nicht mehr da sind oder du mit ihnen nichts mehr anfangen kannst. Sie dich vielleicht sogar verletzen mit ihren Antworten. Bei Jesus ist es nicht so. Jesus kennt all das Leid. Er weiß, wie das ist. Am Kreuz von Golgatha sehe ich zwei Dinge. Das eine ist, Gott liebt mich. Er lässt mich nicht allein in meinem Leid. Er lässt mich mit dem, was wir zu tragen haben in unserem Leben, nicht alleine. Gott wird mich nicht vergessen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und das Zweite, was ich sehe, ist, Gott erlaubt Dinge in dieser Welt. Er lässt menschliches Versagen zu. Er erlaubt freien Willen. Und doch hat er immer noch die Kontrolle. Er erlaubt es, dass die Menschen seinen Sohn ans Kreuz nageln und er dort stirbt. Es gibt diese kuriose Szene in der Passionsgeschichte, wo Jesus bei Pontius Pilatus ist und dieser römische Statthalter ihn eigentlich gar nicht verurteilen möchte. Er sagt, ich finde gar nichts an dem, was jetzt schwierig ist. Und dann bietet er dem Volk die Möglichkeit an, weil das so üblich war, an diesem Fest einmal im Jahr irgendeinen Verbrecher freizulassen. Und er fragt, wen wollt ihr jetzt? Den Schwerverbrecher, den Terroristen Barabbas oder wollt ihr Jesus? Wen soll ich freilassen? Und das Volk ruft, gib uns Barabbas. Und du denkst, nein, was, seid ihr alle bescheuert? Gott, was ist los? Und Gott hat dennoch die Kontrolle. Hiob ruft mitten in seinem Leid etwas aus. Hiob 19, Vers 25. Vielleicht der wichtigste Vers in diesem ganzen Hiob-Buch. Deswegen haben wir ihn in dem Heft auch nochmal dick abgedruckt. Da könnt ihr, wenn ihr das Heft mitnehmt, auch nochmal lesen. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Trotz allem weiß ich, dass er lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich möchte Sie zum Start dieser Themenreihe einladen, mit Gott ehrlich zu werden. Gott hat kein Problem mit unserem Schreien. Das kommt in der Hiob-Reihe auch gut durch. Hiob ist forsch gegenüber Gott. Gott hat kein Problem damit, dass du ihm dein Leid klagst. Tu's. Sprich ihn drauf an. Aber sei offen dafür, eine andere Perspektive geschenkt zu bekommen und nicht immer nur antworten. Sei offen dafür, ans Kreuz zu blicken, wo Jesus ist, in all dem Leid, der all dieses Leid mitgetragen hat. Und lass dir von dort aus zusprechen, dass da ein Tröster ist, dass Gott dich liebt und dass er trotz allem die Kontrolle hat. Jesus sagt, die Beziehung mit Gott, vielleicht sogar im Leid zu erleben und dich ihm zur Verfügung zu stellen, das ist unser Lebenssinn. Das ist der Sinn unseres Lebens und nicht so alt und so gesund wie möglich zu werden.